Lieder, die haben schon zu uns gesprochen und unsere Herzen zu Gott bewegt. Und ich grüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, hier mit euch zu sein. Es ist eine besondere Jahreszeit. Die Adventzeit ist eine wunderbare Zeit. In und an vielen Häusern sind die Lichterketten zu sehen. Es entsteht ein heimliches Gefühl, zumindest abends oder am Wochenende. Heute haben wir die zweite Kerze angezündet und es dauert nicht mehr lange, dann sind es vier und Heiligabend ist da. Die Kinder und sicher auch die Eltern freuen sich auf die Weihnachtsferien und vielleicht der ein oder anderen auch auf einen Urlaub. Wir wünschen uns Ruhe, Frieden in der Familie, gutes Essen und möglichst ein paar nette Geschenke. Sind das nicht auch eure Erwartungen für so manchen Abend bei Kerzenschein und für die Weihnachtstage? Ach ja, zwischendrin noch ein paar erbauliche Adventsgottesdienste. Und natürlich nicht den Weihnachtsgottesdienst vergessen, bei dem man sich so richtig wohlfühlt und erbaut nach Hause geht. Genau deswegen genieße ich diese Zeit. Sie ist etwas Besonderes und wir können dankbar sein, wenn wir sie jedes Jahr in Frieden erleben können. Und doch lässt mich der Gedanke nicht los, dass uns etwas entgeht. Dass uns das Einzigartige, das Großartige dessen, was diese Zeit des Wartens und Erwartens beinhaltet, entgleitet. Ich merke, das Organisieren, Einkaufen und Planen die eigentliche Bedeutung in den Hintergrund zu drängen versucht. Was steht im Vordergrund dieses Festes? Was bleibt, wenn die Feiertage vorbei sind und ein neues Jahr vor uns liegt? Hat mich dieses Fest Gott näher gebracht oder bin ich nur einem emotionalen Hype gefolgt? Auch als Christ ist man davon nicht unberührt. Bei näherem Hinsehen scheint mir das jedoch sehr oberflächlich. Denn es geht doch um die Geburt eines Kindes. Es geht um die Erinnerung an den lang erwarteten Retter. Es geht um uns und unsere Situation. Und so ist es heute Morgen mein Anliegen, zusammen mit euch in Gottes Wort ein teilweise in die Tiefe der Bedeutung des kommenden Jesus, des Retters, zu betrachten. Ich wünsche mir für mich und für euch, dass wir heute aus dem Gottesdienst gehen und über Gott staunen und auch über die Adventzeit hinaus dieses Staunen beibehalten. Ein Schweizer Dichter, Kurt Marti, beschreibt treffend, wie sich das Bewusstsein vom Advent im Laufe der Jahrhunderte gewandelt hat. Er sagt: Am Anfang war Zukunft. Dann häuften sich Erinnerungen, am Ende räumt Vergessen auf. Die ursprüngliche Schärfe der biblischen Hoffnung, Gott schickt seinen Messias, seinen Retter, der die Welt radikal verändert, ist verblasst. Wir, nur die Adventslieder und gottesdienstlichen Texte reden noch davon. Ansonsten ist die Adventszeit zu einer vorweihnachtlichen Zeit geworden und hatte ihre eigene Prägung verloren. Alles liegt dort unter einer Decke von Nostalgie, von heraufbeschworenen Kindheitserinnerungen. Wir wissen, dass die Welt friedlos und ungerecht ist und sehnen uns doch zurück in eine Art kindisches Paradies. Mir scheint, uns ist die tiefe Bedeutung verloren gegangen. Und damit fehlt auch die Wirkungskraft in unserem Leben, in unserer Gesellschaft. Lassen wir uns doch von den Auswirkungen des Kommens des Retters neu erfüllen. Advent, das bedeutet doch Ankunft, die Ankunft des Retters, des Messias. Die Menschen hatten lange darauf gewartet. Und in der Bibel lesen wir, dass Gott es schon auf den ersten Seiten versprochen hatte, dass ein Nachkomme Evas Satan den Kopf zertreten werde. Viele Male wird von dem kommenden König geredet. Und dann kam der Retter, aber nicht wie erwartet, in Prunk und Macht, sondern als kleines Baby in einem Stall, arm, unbeachtet von der Welt. Wir befinden uns also nun in der Erwartungszeit vor dem Erinnerungstag der Geburt Jesu vor Weihnachten. Aber das ist, wie wenn wir mitten in einem Film ins Kino kommen würden. Der Anfang haben wir verpasst. Oder wie wenn wir mitten in eine Unterhaltung hineinplatzen und meinen, etwas sagen zu müssen. Wir können nicht bei dem Kind in der Krippe beginnen. Das ist nicht der Anfang der Geschichte. Warum sollten denn dann die Engel ihr feierliches Anbetungslied singen oder warum die ängstlichen Vorfreude der Hirten? Oder warum die wissbegierige Reise der Weisen? Warum die politische Panik, die König Herodes ergriffen hat? Wir müssen also weiter zurückgehen in der Zeit und sehen, was zu all dem geführt hat. Wisst ihr, die Geschichte des Kindes in der Krippe hat seine Wurzel in der Betrübnis und der Trauer im Herzen Gottes. Und wenn du diese Betrübnis im Herzen Gottes nicht verstehst, dann verstehst du auch nicht die Herrlichkeit der Geburt Jesu. Die gehören zusammen. Und ich möchte mit euch ein paar Verse aus 1. Mose 6, 5 bis 8 lesen. Jahwe aber sah, wie groß die Bosheit der Menschen auf der Erde war. Ihr ganzes Denken und Streben, alles, was aus ihren Herzen kam, oder alles Sinnen und der Gedanken seines Herzens, waren immer nur böse. Jahwe bekümmerte es, es reute ihn, den Menschen erschaffen zu haben. Und es schmerzte ihn bis in sein Innerstes hinein. Oder es bekümmerte ihm seinem Herzen. Er beschloss, ich werde den Menschen, den ich geschaffen habe, vom Erdboden wegwischen, samt dem Vieh, den Kriechtieren und Vögeln, denn ich bedauere, sie gemacht zu haben. Nur Noah fand Gnade vor Gott. Schaut mal, was im Vers 6 steht. Jahwe bekümmerte, reute es, den Menschen erschaffen zu haben. Und es schmerzte ihn bis in sein Innerstes hinein, in seinem Herzen. Hier bekommen wir einen tiefen persönlichen Einblick in das Herz Gottes. Gott war bekümmert, es schmerzte ihn. Er hat ihn wahnsinnig tief berührt, was er bei den Menschen sah. Und die Worte, die hier benutzt werden, weisen auf eine Art persönliche Beleidigung, ein Vergehen, einen Angriff gegen Gott. Welche Beleidigung, welches Vergehen, welche persönliche Sache, welcher Vertrauensbruch und Treuebruch konnte so schwerwiegend sein, sodass er buchstäblich Tränen in die Augen Gottes bringen konnte? Was ist es? Vers 5 gibt uns die Antwort. Jahwe sah, wie groß die Bosheit der Menschen auf der Erde war. Ihr ganzes Denken und Streben, alles, was aus ihren Herzen kam, war immer nur böse. Kann man es noch anschaulicher, noch genauer, noch umfassender beschreiben? Alle Menschen, die bis dahin die Erde bewohnten, taten Böses und Denken und Planen war von Egoismus, von eigenen Wünschen, von Selbstbezogenheit gekennzeichnet. Das heißt nicht, dass sie ständig jemand umgebracht hätten. Es heißt, dass sie alles, was sie taten, aus Eigennutz taten und ohne Gott. Die Menschen achteten nicht auf Gott. Gott spielte gar keine Rolle mehr in ihrem Leben. Sie planten ihre eigenen Wege und lebten ihr Leben nach ihren Vorstellungen. Gewalt, Unterdrückung, Missbrauch, so lässt es sich leicht ausmalen, waren nur einige Auswirkungen. Der Stärkere setzte sich durch. So übel steht es in der Urzeit der Menschheitsgeschichte um die Menschen, dass Gott seine Schöpfung revidieren will. Er will die Menschen vernichten, weil sich durch sie Oberflächlichkeit, Unrecht, Gewalt und Unheil so sehr in die Welt ausbreiten, dass die ganze Schöpfung Gottes sich vor Schmerz krümmt. Ich will die Menschen vertilgen und ich, die ich geschaffen habe, sagt Gott. Ich weiß, ich muss zugeben, dass es reizt, Parallelen in unsere Gegenwart zu ziehen. Welche Rolle spielt Gott noch in unserer Gesellschaft? Wird nicht mehr und mehr versucht, Gott aus allen Bereichen des Lebens auszuklammern? Es stört doch mittlerweile, wenn in der Präambel unseres Grundgesetzes Gott erwähnt wird. Wie zur Zeit Noahs. Doch wir werden die Tragik und den Gräuel der Worte nicht verstehen, die die tiefe Bekümmernis Gottes ausdrücken, wenn wir diese Worte nicht in ihrem tiefen Beziehungsaspekt verstehen. Und wenn wir nicht verstehen, dass es hier um Beziehung geht, werden wir das Wunder und die Herrlichkeit des Kindes in der Krippe auch nicht verstehen. Und ich will versuchen zu erklären, was ich meine. Der Mensch wurde erschaffen, um Gott zu lieben, um auf Gott ausgerichtet zu leben, um dem Bewusstsein, dass Gott da ist, dass alle Gedanken und Taten, Entscheidungen und jedes Wort mit Willen, mit Gottes Willen im Einklang wären. Der Mensch sollte die Existenz und Gottes Autorität und seine Größe anerkennen und erstaunen. Und als Folgen davon sollte Herr Gott mit aller Energie und Kraft dienen. Das war die Bestimmung der Menschen. Und so sind wir alle Lover, Liebhaber. Alles, was wir tun, tun wir aus Liebe. Und die Liebe, die uns antreibt, sollte die Liebe zu Gott sein. Das ist Gehorsam. Gehorsam wurzelt in der Liebe zu Gott und dann bleibe ich auch logischerweise innerhalb der Grenzen, die er gesetzt hat. So hat Gott es gewollt und das so für uns vorgesehen. Nun sehen wir in 1. Mose 6, dass etwas geschehen war. Es war schon vorher geschehen, aber hier ist der Höhepunkt. Denn etwas anderes hat die Herzen der Menschen erobert und erfüllt, worauf sich die Liebe der Menschen gerichtet hat. Die Menschen richteten sich nicht mehr nach Gott. Sie waren nicht an ihm interessiert. Sie überschritten bewusst die Grenzen. Sie wollten frei von Gott sein. Kommt euch das nicht bekannt vor? Sehen wir nicht heute genau dasselbe? Auch bei Christen und bei Menschen, die sagen, dass sie zu Jesus gehören. Haben wir nicht auch Grenzen verschoben und eigene Wege gesucht? Lösungen für Probleme gesucht, die nicht nach Gottes Willen sind, weil wir unsere eigene Lebensphilosophie erstellt haben? Das ist genau das, was das Herz Gottes zutiefst bekümmert, das ihn bis ins Innerste trifft. Was kann schlimmer sein? Jesus selbst erinnerte die Menschen damals daran, dass die Liebe zu Gott das erste Gebot ist und daraus ergeben sich die anderen Gesetze und Gebote. Wenn also die Liebe zu Gott das ultimative Gebot ist, dann ist das größte Übel, Gott nicht zu lieben. Demzufolge lebe ich auch nicht innerhalb seinen Richtlinien. Ich sagte vorher, wir Menschen sind immer Lover, Liebhaber. Wir lieben immer etwas. Das ist unsere Bestimmung. Unser Merkmal als Mensch. Und so sollten wir uns die Frage stellen, welche Dinge oder Personen sind so verlockend und mächtig und selbsttäuschend, dass sie die Liebe zu Gott ersetzen? In 2. Korinther 5,15 steht, redet Paulus kurz vom Grund des Kommen Jesus und sagt, und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Das, was die Liebe für Gott in uns Menschen verdrängt, ist das Streben nach eigenem Wohlergehen, das Leben für unsere eigenen Wünsche, für unsere eigenen Ziele, für unseren eigenen Willen. Ist es nicht oft so, dass wir ständig danach trachten, es uns gut gehen zu lassen, uns wohl zu fühlen, obwohl, egal ob wir dabei Gottes Grenzen überschreiten, egal ob wir andere dadurch verletzen. Wir setzen unsere eigenen Regeln auf, wir nehmen als Maßstab unser Glück und unsere Bequemlichkeit. Das war in Noahs Zeit. Zerbrechen nicht viele Ehen am Egoismus, an der Selbstliebe und Hartherzigkeit der Partner? Jeder besteht auf sein Recht und jeder will für sich selbst das Beste. Es fehlt an gegenseitiger Pflege, einer für den anderen, und Gott ist nicht mehr im Mittelpunkt. Was macht Kindererziehung oftmals so schwer? Die Kinder wollen ihren eigenen Willen durchsetzen und ihre eigene Regel aufstellen. Meine Kinder haben nie zu mir gesagt: Papa, gib uns doch noch ein paar Regeln, und wenn du noch mehr Autorität auf meinem Leben ausüben würdest, würde ich mich sicherer fühlen. Das haben sie mir nie gesagt. Und meistens sagen wir nicht mal Gott das. Hinter jeder Tat, hinter jedem Wort, hinter jedem Mord, hinter jedem Ehebruch und Ungehorsam steht die Liebe für das eigene Wohlergehen und nicht die Liebe für Gott. Das ist eine Tragödie. Es ist ein Horror, denn Gott hatte die Welt geschaffen, damit im Zentrum die Liebe zu ihm stünde. Und wenn dies nicht so ist, explodiert das Böse und das Chaos. Die Nachrichten unterstreichen das manchmal. Gottes Herz ist betrübt, weil er die Menschen liebt. Denn wenn du jemanden liebst und diese Person zeigt dir die kalte Schulter, dann fühlst du dich betrogen. Und genauso sollten wir mit unseren inneren Augen die Tränen in Gottes Augen sehen, als er die Menschen damals sah, die sich völlig von ihm abgewandt hatten. Und genauso, wenn er die Menschen heute sieht, die ihm aus ihrem Leben ausgeschlossen haben. Und wenn Christen ihn aus dem Zentrum ihres Lebens an den Rand gedrängt haben. Das ist Sünde. Das ist ein Wort, das man nicht sagen darf. Aber ich sage es mal. Das ist Sünde. Und Sünde bedeutet, die Liebe zu Gott vernachlässigen, beiseite schieben, vergessen, bewusst abwehren, das Ziel verfehlen. Und so versteht man, wenn David nach seinem Ehebruch und dem Mord in seinem Bußgebet sagt: Gegen dich, Gott, habe ich gesündigt. Ich habe dich nicht so geliebt, ich lege es aus, ich habe dich nicht so geliebt, wie ich es hätte tun sollen. Und so war ich fähig, diese schrecklichen Dinge zu tun. Es ist auch nicht verwunderlich, dass Gott in seiner heiligen Gerechtigkeit einen Schlussstrich ziehen möchte, Vers 7. Er beschloss: Ich werde den Menschen, den ich geschaffen habe, vom Erdboden wegwischen. Das ist kein Happy End. Tatsächlich hat er die Sintflut gesandt und die Menschen hinweggewaschen. Schrecklich. Doch, es gibt Vers 8. Und da steht geschrieben: Nur Noah fand Gnade vor Jahwe. Es ist doch nicht alles aus. In seiner Gnade hat er Noah gesehen, der gerecht lebte und Gott liebte. Und durch ihn will er seine Geschichte fortsetzen. Durch ihn gibt es eine neue Chance für die Menschen. Gott sagt nach dem Sintflut zu Noah: Ich will dich segnen und ich will auch dein Nachkommen segnen. Später wiederholte er sein Segen bei Abraham, mit dem er seinen Bund schloss, dem er ein Segensversprechen gab, weil Abraham seinen Worten geglaubt hatte. Und er geht sogar bei Abraham noch weiter, denn Gott sagt: Ich will nicht nur deine Nachkommen segnen, sondern durch einen deiner Nachkommen sollen alle Nationen der Erde gesegnet werden. Advent, seht ihr da? Paulus erklärt später, dass dieser Nachkomme Jesus Christus ist. Seht ihr, der einzige Weg, diese schreckliche Situation und diese zerbrochene Beziehung wieder in Ordnung zu bringen, bedeutete, dass Gott das Beste, das Liebste, was er hatte, auf die Erde zu schicken. Ist nichts Romantisches, ist Liebe. Jesus musste Mensch werden, damit diese Beziehung zu Gott wieder in Ordnung kommen konnte. Gott schickte Jesus, damit unser Herzensproblem, unsere Ablehnung der Liebe Gottes umgewandelt werden kann in echte Liebe für ihn. Seine Liebe zu uns Menschen, seine Liebe zu dir und mir wird ganz konkret im Kommen Jesu, indem er seinen Sohn als Kind in dieser Welt schickte, hat er seinen Herzen Ausdruck verliehen, nämlich, dass er die tiefe Beziehung mit dir und mir ersehnt. Dann würdest du sagen, gut, dann ist es so wichtig. Gott hätte uns nicht gebraucht. Aber er hat uns gewollt. Er hat die Liebensbeziehung zu uns gewollt. Wie antwortest du darauf? Siehst du die unverdiente Gnade darin? So wie Noah Gnade vor Gott fand und gerettet wurde, so können auch wir noch Gnade bei ihm finden. Auch als Christen, als Gläubige, ruft er uns, dass wir die Tiefe seines Kommens neu erkennen. Dass wir sehen, wie weit wir von ihm entfernt waren oder vielleicht noch oder wieder sind. Wir kennen die Worte aus Johannes 3,16. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihm glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. Gottes Liebe hat damals bei Noah den Ausgang geschaffen. Noah war gottesfürchtig und führte den Auftrag Gottes aus, eine Arche zu bauen, wo doch kein Wasser war. Den Spott und den Unglauben der Menschen zu ertragen, weil sie Gott aus ihrem Leben ausgegrenzt hatten. Durch Noahs Gehorsam und Glaube wurde seine Familie gerettet und Gott fing neu mit ihnen an. Noah war der Vorläufer von Jesus. Er war der Prototyp des Retters. Er war der Schatten des herrlichen Retters, der noch kommen sollte. Noah zeigt auf Jesus, den Retter, der endgültig Frieden, Vergebung, einen Neuanfang Leuten wie dir und mir geben will. Das hat Jesus durch sein Sterben am Kreuz für uns getan. Da hat er unsere Sünden getragen, damit wir in Beziehung zu Gott Vater kommen können. Das ist großartig. Das ist, wie die Engländer sagen würden, amazing grace. Spürt ihr das? Der Elend und die Größe der Gnade. Der hebräische Name Jesus, Jeshua, heißt Gott rettet. Das ist für mich die Brücke zu Noah-Geschichte. Darum mussten wir zurückgehen. Nicht mitten im Film reingehen. Nicht mitten im Gespräch vom Anfang an. Gott rettet auch uns aus der Verlorenheit unserer Sünde und unseres Lebens, indem er Jesus Christus schickte. Gerettete Menschen bekennen, es ist in keinem anderen das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und dieser Name ist Jesus. Versteht ihr, warum Advent, Weihnachten ihren Anfang viel weiter zurück in der Geschichte haben? Endlich ist der Retter gekommen, der ewigen Frieden bringt, der die Beziehung zu Gott wiederherstellt. Das ist Freude pur. Das ist Gnade. Unbeschreibliche Gnade. Das ist das Beste, was uns Menschen passieren kann. Und wir müssen verstehen, dass wir ohne Jesus keine Chance hätten. Dann schätzen wir die Rettung durch Jesus, dann sollte unser Herz mit Liebe für ihn erfüllt sein. Dann sollte es uns nicht schwerfallen, innerhalb seiner guten Richtlinien zu leben. Dann kann das Wunder der Veränderung in unserem Leben geschehen. Ein letzter Gedanke. Wir leben nicht nur in Advent 2018. Wir leben auch in der Erwartung des Wiederkommens Jesu. Dann kommt der als König. Nicht mehr als Kind, als Baby. Dann kommt er als König, er kommt als Herr. Und auch darauf sollen und können wir uns freuen. Und da wünsche ich euch einfach eine frohe Advents- und Weihnachtszeit, in der die Beziehung zu Jesus erneuert und vertieft wird. Lasst uns zusammen beten. Ihr könnt sitzen bleiben. Herr, wenn wir die Geschichte der Menschheit sehen, es ist erschreckend. Wenn wir in deinem Herzen sehen dürfen, so ein bisschen, wie wir gesehen haben, dann hat es geschmerzt. Und du hast uns gerettet durch deinen Sohn. Du hast deinen Sohn gesandt. Du hast ihn gesandt, damit er an unserer Stelle ein Kreuz geht, damit er bezahlt für unsere Sünden, für unsere Missetaten, für unsere Lieblosigkeit gegenüber dir. Herr, danke, dass du uns das neu erinnerst, damit wir dann neu von dir erfüllt werden und getragen werden in die richtige Richtung. In der Erwartung auch, dass du, Herr Jesus, bald wieder zurückkommst. Wir danken dir, wir loben dich und wir preisen dich und wir beten dich an. Amen.